Deutschlandfunk Kultur Studio 9
Lake Street Dive, Use Me Up hier bei Deutschlandfunk Kultur. Waffenruhe, Hilfe für Zivilisten in der Ukraine und Fluchtkorridore für die, die raus wollen aus den umkämpften Städten und auch Gefangenenaustausch. Das sind ein paar Dinge, die der russische Journalist Dmitri Muratov und seine Zeitung Novaya Gazeta gefordert haben. Muratov hat gestern ja gesagt, er will seine Friedensnobelpreismedaille für Ukrainer in Spenden. Ein paar dieser Dinge, die da gewünscht sind, passieren auch in der Tat gerade. Darüber spreche ich mit Gesine Dornbild. Sie war lange Korrespondentin für uns in Moskau und beobachtet die Situation jetzt von hier. Ja, einige Punkte. Einer ist Gefangenenaustausch. Es soll einen solchen geben. Was wissen Sie darüber genau?
Dazu gibt es widersprüchliche Meldungen und wir wissen ja zurzeit nicht mal, wie viele Kriegsgefangene es eigentlich gibt auf beiden Seiten. Die Ukraine hat vor 4 Tagen eine Zahl genannt, nämlich 562 russische Kriegsgefangene und circa 270 ukrainische Soldaten seien in russischer Gefangenschaft. Aus Russland haben wir gehört, es gäbe mehr als 500 ukrainische Kriegsgefangene, also fast doppelt so viele. Und zu den eigenen russischen Kriegsgefangenen macht Russland gar keine Angaben. Ein Austausch ist bestätigt, den hat es schon gegeben. Und zwar wurde der gefangene Bürgermeister von Melitopol, das ist eine ukrainische Stadt unter russischer Besatzung, der wurde ausgetauscht gegen 9 russische Soldaten vor einigen Tagen. Aus dem russischen Außenministerium hieß es heute, es habe noch einen zweiten Austausch gegeben. Das hat die Ukraine aber dementiert. Heute ist ja Peter Maurer in Moskau, der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes. Und der wird sich möglicherweise eben für einen weiteren tatsächlichen Kriegsgefangenenaustausch einsetzen.
Das Bild, was die militärische Entwicklung angeht, ist ja seit ein paar Tagen eher weniger Bewegung, umso mehr Zerstörung und damit natürlich auch eine katastrophale Lage für die Menschen, zum Beispiel in Mariupol. Umso mehr natürlich eine dringende Frage, wie kommen Menschen, die raus wollen, raus? Bewegt sich das? Gibt es mal Fluchtmöglichkeiten, Korridore, die auch gesichert sind?
Ja, in Mariupol scheint das weiterhin ein großes Problem zu sein. Heute Nachmittag haben wir erfahren von ukrainischer Stelle, dass der Bürgermeister von Mariupol die Stadt verlassen habe. Unter anderem deshalb, weil es in der Stadt keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr gäbe und er von dort aus dann auch keine Korridore ermöglichen könne. Es gab heute Morgen mal ganz positive, ermutigende Nachrichten aus Luhansk im Osten der Ukraine. Dort soll eine Feuerpause vereinbart worden sein, um Menschen evakuieren zu können. Ob das jetzt richtig so stattgefunden hat heute, das kann ich gar nicht sagen. Und aus Tschernihiw im Norden wiederum kommen besorgniserregende Nachrichten, denn da befürchten die Ukrainer, dass Russland Menschen gegen ihren Willen nach Russland transportiert. Da soll es sogar Listen geben mit Einwohnern.
Mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft, so hat es heute Olaf Scholz formuliert. Und man könnte ja schon denken, eigentlich müssten da doch Menschen an der Seite Putins sein, einflussreiche politische oder wirtschaftliche Menschen, die sagen, wir setzen da auch für uns zu viel aufs Spiel. Jetzt nicht, weil Scholz das sagt, ja, aber weil es irgendwie doch auf der Hand liegt bei all den Sanktionen. Bewegt sich da gerade irgendetwas vielleicht oder eher nicht?
Nicht wirklich, aber es gibt ein paar interessante Personalien. Zum Beispiel haben russische Investigativjournalisten recherchiert, wann Sergei Shoigu, der Verteidigungsminister, das letzte Mal öffentlich aufgetreten ist. Und das war tatsächlich am 11. März. Das ist also schon 12 Tage her. Und gewöhnlich ist er sehr präsent. Es heißt jetzt, er sei krank aus anonymen Quellen. Aber das gibt natürlich Rätsel auf und öffnet Raum für Spekulationen. Zumal ja vor einigen Tagen schon hochrangige Geheimdienstfunktionäre unter Hausarrest gestellt worden sein sollen, weil sie Putin falsch informiert hatten. Also es ist eine große Zeit für Kreml-Astrologie. Und noch jemand, noch ein Name, Anatoli Tschubais, der Berater Putins für nachhaltige Entwicklung, hat heute seinen Posten niedergelegt und Russland verlassen. Der ist jetzt kein Putin-Vertrauter, sondern eher eine Schlüsselfigur des liberalen Lagers. Aber auch diese Leute, die ziehen möglicherweise Konsequenzen.
Information von Gesine Dornblüt, vielen Dank. Dass Städte zerstört werden, Menschen ihr Zuhause verlieren, getötet werden, verletzt, traumatisiert, versorgt werden müssen, Hilfe brauchen. Das sind die Dinge, auf die man natürlich dringlich zuerst schaut im Krieg. Aber es sind auch andere Dinge in Gefahr. In Kriegen droht auch immer, dass ein Teil von Kultur, Kulturgüter zerstört werden. Und auch da versuchen Menschen gerade etwas zu tun. KunsthistorikerInnen hierzulande versuchen zu helfen, ihren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Beate Stürt-Kuhl ist Historikerin, Kunsthistorikerin beim Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, Herr Stucke.
Welche konkreten Anfragen erreichen Sie derzeit? Welche Frage nach Hilfe, nach Unterstützung?
Also es geht ganz konkret um die Sicherung von Kulturgütern in Museen, aber auch Kunstdenkmäler im freien Raum, also zum Beispiel Plastiken, aber auch ganze Objekte, Kirchen zum Beispiel. Es gibt wohl, wie wir gerade in einer Videokonferenz auf dem Kunsthistorikertag von ukrainischen Kollegen gehört haben, keine zentrale Stelle, die das in der Ukraine organisiert. Und es ist auch ganz schwierig, die Dinge zentral oder zu koordinieren, so dass wir alles in den Blick bekommen können. Aber wir haben versucht, eben der Kunsthistorikerverband und eine Reihe von Wissenschaftlerinnen, die eben Ost-Mitteleuropa-Kompetenz haben, eine Hilfsplattform aufzubauen. Mhm. Wir haben das Ukraine Art Aid Contact Center genannt, eine Plattform, an die eben ukrainische Museumsleute, Denkmalpfleger ihre Anfragen nach Materialien, Schutzmaterialien von Feuerlöschern bis hin zu Powerbanks oder Tablets zur Dokumentation von Kunstdenkmälern, von zerstörten Kunstdenkmälern auch stellen können. Und wir versuchen eben dann Kontakt herzustellen zu Förderern zum einen, aber auch ganz praktische Fragen zu klären. Wie soll man Kunstdenkmäler kennzeichnen? Soll man sie überhaupt kennzeichnen oder werden sie in einem Krieg wie dem Krieg von Putin gegen die Ukraine, der ja mit Geschichtslügen arbeitet, explizit angegriffen womöglich?
Das wäre eine Frage gewesen. Ist die Zerstörung, kann man das schon sagen, ist die Zerstörung von Kultur hier mehr als ein dramatischer Schaden am Rande des Krieges oder ist es wirklich ein gezieltes Ziel? Das kennen wir aus vergangenen Kriegen ja sehr, zum Beispiel in Syrien. Ist das hier, kann man das hier auch schon sagen, dass das ein Ziel ist?
Man kann es noch nicht konkret sagen, aber es sind Kunstdenkmäler getroffen worden, es sind Museen getroffen worden, zum Beispiel im Nordosten. In Tscherniwi ist das Museum bombardiert worden und der Museumsdirektor hat es Gott sei Dank überlebt und wohl auch die Menschen, die in diesem Museum Schutz gesucht haben. Aber das Gebäude ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Ob das gezielt gewesen ist oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Tatsache ist aber, dass es von russischer Seite ja das Bestreben gibt, die ukrainische Kultur, die ukrainische Geschichte niederzureden. Also dieser Kulturkampf sozusagen, Putin hat ja behauptet, es gäbe keine ukrainische Kultur, spielt in diesem Krieg eine sehr große Rolle.
Angesichts dieser Größe und angesichts im Prinzip auch der dramatischen Zerstörungen wirkt das dann natürlich relativ verzweifelt, wenn Sie vorhin so von konkreten kleinen Dingen gesprochen haben. Ja, hier Powerbanks, Feuerlöscher. Ist das im Prinzip ein Kampf um Unterstützung, der am Ende verlieren muss? Also wie kann man da wirklich was schützen?
Also das Problem ist, dass manche Orte einfach auch gar nicht mehr erreichbar sind. Das ist einfach so, dass Lemberg mehr und mehr, also Lviv mehr und mehr zur Drehscheibe wird für solche Materiallieferungen und von dort aus eben dann versucht wird, die Dinge an die Museen im Inneren bis nach Kiew und so weiter zu liefern. Die Idee unserer Plattform ist eben, Nachricht zu bekommen, konkrete Anfragen, Materialanfragen zu bekommen von den Museen in den einzelnen Orten, teilweise auch kleine Regionalmuseen, um da zu helfen. Lemberg, Lviv ist im Moment noch nicht von Bombardements bedroht gewesen, bis auf eine militärische Einrichtung in der Nähe. Ist Gott sei Dank in dieser Stadt, die ja UNESCO-Kulturerbe ist, noch nichts passiert. Und die Kollegen in Lviv sind sehr aktiv, was eben Koordinationsversuche auch anbelangt.
Beate Stürt-Kuhl sagt das. Sie ist Kunsthistorikerin beim Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Wir haben gesprochen über die Rolle des Krieges auf die Kultur und Kulturgüter. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Dankeschön.